Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ausflug mit Schinkenbrot. Die Geschichte der Pauschalreise von Christoph Spittler.
Im Frühsommer 1841 wandert ein junger Tischler durch die mittelenglische Landschaft. Der 33-jährige Thomas Cook ist unterwegs zu einem Treffen der Temperenzler, des Vereins gegen den Alkoholmissbrauch. Bei der Versammlung soll der Baptistenprediger Cook einen anderen überzeugten Temperenzler treffen. Lawrence Hayworth, den Direktor der Midland Railways.
Etwa auf halbem Wege zwischen Harborough und Leicester durchzuckte mich ein Gedanke. Wie wunderbar wäre es, wenn diese neu entwickelten Kräfte von Eisenbahnen und Reisemöglichkeiten der Ausbreitung des Abstinenzgedankens dienstbar gemacht werden könnten.
Cooks Idee? Ein Eisenbahnausflug für Arbeiter. Weg von der Ginflasche und ab in die Natur. Am 5. Juli 1841 ging es los. Alles war für die Reisenden organisiert worden. Das war neu. Der Ausflug ins 11 Meilen entfernte Loughborough kostete 1 Schilling pro Person, Kinder die Hälfte.
Menschen drängten sich auf den Straßen, lagen in Fenstern, standen auf Dächern und jubelten uns auf der ganzen Strecke mit den herzlichsten Willkommensrufen zu.
Eine Blaskapelle sorgte unterwegs für Stimmung. In Loughborough nahmen die Passagiere an einer Temperenzler-Demonstration auf einer Wiese teil. Es gab Verpflegung, Sport und Spiele. Alles im Preis inbegriffen.
Man sagt, das wäre die erste kleine Pauschalreise gewesen. Faktisch gab es ähnliche Veranstaltungen schon vorher. Und auch die Eisenbahngesellschaften haben schon in den 1830er Jahren eigene Touren organisiert in England. Besonders beliebt waren dabei als Event öffentliche Hinrichtungen. Da haben sich die Menschen gedrängelt und damit haben sie die Züge voll bekommen.
Professor Hasso Spode ist der Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der Technischen Universität Berlin.
Der Trick daran ist, die Eisenbahngesellschaften, die damals alle privat waren, kriegten durch solche Veranstaltungen, diese Pauschalreisen, ausgelastete Züge. Und das haben sie dem Veranstalter dann damit honoriert, dass sie einen deutlichen Preisnachlass gewährt hatten. Und auf diesem Win-Win-Prinzip basiert dann eigentlich der ganze Pauschaltourismus, den in der Tat dann besonders Thomas Cook entwickelt hatte in den Folgejahren.
Der Weg in den Pub ist der kürzeste Weg, um aus Manchester herauszukommen, hieß es damals. Thomas Cook bot gesündere Möglichkeiten, den grauen Städten der Industrialisierung eine Weile zu entfliehen.
Berühmt waren diese Mondscheinfahrten, die Cook eingeführt hatte. Das ging dann also am Sonnabendabend los, daher der Mondschein. Die fuhren nachts, hatten einen Sonntag, wo sie sich irgendwo im Grün in irgendeinem Schlosspark aufhielten oder auch an die Küste fuhren nach Fleetwood und dann eben in der Nacht vom Sonntag zum Montag zurück und am nächsten Montag mussten die armen Kerle dann natürlich schon wieder in der Fabrik stehen.
Gereist wären sie nie.
Der Arbeiter kommt müde und erschlafft von seiner Arbeit heim. Er findet eine Wohnung ohne alle Wohnlichkeit, feucht, unfreundlich und schmutzig. Er bedarf dringend einer Aufheiterung. Sein geselliges Bedürfnis kann nur in einem Wirtshaus befriedigt werden.
Schrieb Friedrich Engels in seinem Werk »Die Lage der arbeitenden Klasse in England 1844«. Der Arbeitsalltag von 16 Stunden und mehr, ohne Urlaubsansprüche, war derart erschöpfend, dass weder Zeit noch Energie blieben, um Ausflüge zu organisieren. Wer damals reiste, hatte die persönliche Freiheit dazu. Goethe nach Italien, Humboldt nach Südamerika. Arrivierte Bürger verspürten im frühen 19. Jahrhundert eine wachsende Lust, auf Reisen zu gehen und die Welt zu erkunden. Aber einfache Arbeiter? Dass auch sie wollten, aber nicht konnten, obwohl die Eisenbahn revolutionär neue Fortbewegungsmöglichkeiten bot, das war die Grundlage des Erfolgs von Thomas Cook und seiner Idee, alles pauschal zu organisieren.
Die Pauschalreisen waren preiswerter, als wenn man das selber organisiert. Viel wichtiger scheint mir zu sein, dass für die Menschen in der Fremde die Orientierungsmöglichkeiten relativ gering waren. Die Menschen waren ja auch noch relativ reiseunerfahren.
Das ist ja das Besondere an der Pauschalreise verglichen mit Individualreisen. Ich habe halt jemanden, der sich um mich kümmert.
Bei Mondscheinfahrten und Arbeiterausflügen blieb es nicht lang. Der erfinderische Laienprediger Cook expandierte.
Er hat ja dann schon relativ schnell, schon 4 Jahre nach dieser ersten Reise, ein Reisebüro gegründet. Das gab es bis dahin ja auch nicht. Also Reisebüros, wo Menschen hingehen können und sich eine Reise zusammenstellen lassen, beraten lassen. Er hat dann auch relativ schnell eben Voucher, also Gutscheine angeboten, auch Reisechecks. Und so, also alles Dinge, die damals nicht alltäglich waren und die Menschen das Reisen erleichtert haben.
Zunächst einmal ging es nach Schottland, für die englische Mittelklasse damals eine exotische Wildnis. Bald bot Cook auch Reisen zu immer ferneren Zielen an.
19. Jahrhundert war natürlich auch so ein bisschen die Blütephase des englischen Empire. Also er hat natürlich auch in den damaligen Kolonien die Infrastruktur vorgefunden, um eben Büros zu eröffnen, um eben auch vor Ort mit Leuten arbeiten zu können. Dieses Empire hat ihn natürlich auch beflügelt, das zu tun. Und er hat eben auch groß gedacht. Zunächst nur auf England beschränkt, dann auf den Kontinent, Paris, dann Richtung Ägypten, auch damals eine Kolonie, bis er dann sogar eine ganze Weltreise angeboten hat.
222 Tage dauerte die 40.000 Kilometer Tour. Sie fand 1872 statt, ein Jahr bevor Jules Verne seine Reise um die Erde in 80 Tagen veröffentlichte.
Von meiner Orientreise will ich Ihnen erzählen. Ich bin am heiligen uralten Nil gestanden. Er hat so eine nilgrüne Farbe und fließt sehr langsam. Na, wahrscheinlich wäre das schon zu heute.
Diese Ägyptenreisen, das war sozusagen der Inbegriff des Tourismus von Cook. Der hatte 15 Nildampfer unter Dampf und besaß damit praktisch ein Monopol auf die Vergnügungsschifffahrt auf dem Nil. Das waren natürlich kommerziell sehr erfolgreiche Vorstöße, die er da gemacht hat.
Und ich kann nur mit einem Wort sagen, der Orient hat auf mich einen sehr orientalischen Eindruck gemacht.
Ein großer Vorteil der Gesellschaftsreise, sie mildert den allzu brutalen Kulturkontakt ab, indem sie ein Stück Heimat mit in die Fremde transportiert. Die Cookschen Nildampfer hatten die Anmutung englischer Salons. Für das englische Frühstück an Bord wurden große Mengen von Schinken, Yorkshire Speck und Orangenmarmelade nach Ägypten importiert.
Sie sprechen das an, was man in der Tourismusforschung die Umweltblase nennt. Natürlich bewegen sich Touristen möglichst in Feldern, die ihnen einigermaßen bekannt vorkommen und in denen sie sich einigermaßen sicher fühlen.
Der Tourist in der Umweltblase, der Reisende, der seine Heimat mitnimmt und eigentlich gar nicht richtig reist, ist schon seit jeher Ziel des Spotts. Charles Lever, der britische Konsul in Triest, mokierte sich 1865.
Die Städte Italiens werden in Scharen überschwemmt mit diesen Kreaturen, denn sie trennen sich nie. Und man sieht sie, 40 an der Zahl, sich über die Straße ergießen mit ihrem Führer, mal vorne, mal hinten, sie wie ein Schäferhund umkreisend. Und es ist in der Tat wie das Hüten einer Herde. Ich bin bereits auf 3 Horden getroffen und alle waren so ordinär, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Es wird alles für sie gemacht, in der umfassendsten Weise, und nichts von ihnen verlangt, außer der Bezahlung von so und so viel Pfund Sterling.
Isabel Burton, britische Forschergattin, die einige Jahre in Damaskus lebte, berichtete 1875.
Sie fallen wie die Heuschrecken in einem Ort ein. Und es ist schwierig für Habitués Unterkunft und Verpflegung während ihres Aufenthaltes zu finden. Die Einheimischen pflegten zu sagen, dies sind keine Reisenden, dies sind Cookie.
In der ganzen Menschheitsgeschichte war Reisen beschwerlich gewesen, kein Vergnügen. Kaufleute reisten, fahrendes Volk zog von Ortschaft zu Ortschaft für den eigenen Lebensunterhalt. Die Reise einfach so und ohne konkreten Zweck war höheren Kreisen vorbehalten. Wenn man nach Vorläufern des Tourismus sucht, stößt man auf exklusive Veranstaltungen wie die aristokratische Grand Tour oder die bürgerliche Bildungsreise.
Das ist ein ewiges Spiel der sozialen Distinktion. Es gab natürlich immer reisende Eliten. Und dann sehen sie, dass andere Schichten es ähnlich machen oder genauso machen wollen wie sie selbst. Und die jeweiligen Vorreitergruppen wollen sich von den nachdrängenden Schichten absetzen und finden die einfach blöd. Und deshalb ist das, was man so die Touristenschelte nennt, eigentlich ein Grundmuster des Redens über den Tourismus, seit es den Tourismus gibt, also seit über 200 Jahren.
Der geschützte Raum, die Sicherheit der sogenannten Umweltblase, hatte allerdings noch einen weiteren Aspekt. Sie ermöglichte es zum ersten Mal, Frauen allein zu verreisen. Thomas Cook versicherte:
Von den Tausenden von Touristen, die mit uns gereist sind, waren die meisten Frauen. Bei familiär verbundenen Gruppen überwiegt die weibliche Seite. Aber es gibt auch eine große Anzahl von Damen, die alleine kommen. Und immer finden sie angenehme Begleitung. Und sie stehen es ohne spezielle Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten durch. Die Fallen der aktuellen Mode mögen sie manchmal beim Klettern und zwischen groben Granit- und Basaltfelsen verwirren. Aber es gibt eine große Zahl von ihnen, die jenseits von Mode oder Gepflogenheiten alle Schwierigkeiten überwinden.
Es gibt zwei Stränge, aus denen sich der Tourismus entwickelt hat. Das ist einmal der Besichtigungstourismus und andererseits der Bädertourismus, der stationär ist. Dieser Bädertourismus, da spielten die organisierten Reisen eigentlich eine relativ geringe Rolle. Pauschalreisetourismus war überwiegend Tourismus, den man im weitesten Sinne als Besichtigungstourismus bezeichnen kann.
Bis die Badereise zum Pauschalurlaub schlechthin wird, soll noch ein bisschen Zeit vergehen. Im 19. Jahrhundert noch entsteht aber schon mal eine neue Reisemode, die anders als All-Inclusive kaum durchführbar ist.
Die Kreuzfahrt. Es gab immer wieder mal Versuche, eine Pauschalreise per Schiff sozusagen zu organisieren. Das hat damit zu tun, dass die Auswandererströme nach Amerika langsam zurückgingen. Und die Reedereien hatten Überkapazitäten. Was machen wir mit diesen schönen Schiffen, wenn da keiner mehr auswandern will?
Kreuzfahrten.
Richtig organisiert und verstetigt wurde diese Art des Tourismus durch Albert Ballin, den Generaldirektor der HAPAG. Der hat 1882 eine sogenannte Orient-Exkursion gemacht. Da war sogar der Kaiser mit bei, als die Schiffe ablegen. Das war ein Riesenereignis. Die fuhren, ich glaube, 4-5 Wochen eben durchs Mittelmeer, haben überall Halt gemacht, nicht viel anders als heute, und dann wieder zurück nach Hamburg. Und auf diese Weise ist eine neue Art Urlaub entstanden, ein Pauschalurlaub, den man im weitesten Sinne mit so einer Art Lagerurlaub auch vergleichen kann. Die waren ja sozusagen zusammengefercht an Deck dieses Schiffes und mussten da auch ständig bespaßt werden, eigentlich nicht viel anders als heute.
Eine andere Bewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, hatte nichts mit Pauschaltourismus zu tun, aber durchaus etwas mit Thomas Cooks erstem Pauschalausflug ins Grüne, die Wanderbewegung. Man wanderte ins Grüne, um dem Dreck der industrialisierten Städte zu entfliehen. Vereine wie die sozialistischen Naturfreunde errichteten zunächst nicht mehr als ein Wegenetzwerk nebst schlichter Hütten.
Die Naturfreunde haben damit angefangen in den 20er Jahren, das war ihre hohe Zeit, haben dann auch in ähnlicher Weise wie andere Veranstalter Pauschalreisen angeboten, die allerdings, das muss man sagen, sehr, sehr teuer waren. In den 20er Jahren zahlte man 300-400 Reichsmark für eine Rundreise durch die Schweiz oder sowas. Das war für normale Arbeiter unerschwinglich. Aber es gab ja diese sogenannte Arbeiteraristokratie, nicht? Also die Verwaltungsspitzen der Arbeiterbewegung, Journalisten, die in der Arbeiterpresse tätig waren, und die konnten sich das leisten.
Richtig volkstümlich wurde die Pauschalreise im nächsten Jahrzehnt.
Wollen wir aber, dass das Volk unser Vaterland lieben lernt, so müssen wir dafür sorgen, dass das Volk sein Land kennt.
Zwar hatten die Gewerkschaften in der Weimarer Republik Urlaubstage für die Arbeiter erkämpft, doch zum Verreisen konnten sie nur wenige nutzen.
Die Nazis waren da sehr geschickt und haben die Urlaubspolitik zum Kern ihrer Sozialpolitik gemacht. Das nach dem Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, ja, also ihr habt keine Gewerkschaften mehr, ihr dürft nicht streiken, wir setzen die Löhne fest, aber dafür dürft ihr verreisen.
Dafür verantwortlich war der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley.
Über allem geht das Wort des Führers, wie erhalten wir dem Volk die Nerven in der Erkenntnis, dass man nur mit einem nervenstarken Volk Politik treiben kann.
Dafür wurde die Organisation NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude ins Leben gerufen. Und die ist aus dem Stand der größte Reiseveranstalter der Welt geworden. Also Thomas Cook war da unter ferner Liefen. Ich glaube, sie haben 38 Millionen Menschen transportiert, bis der Krieg dann 1939 begann. Die haben also überwiegend Landreisen gemacht, aber über 700.000 Menschen sind immerhin mit der Kraft durch Freude Flotte auch auf eine Kreuzfahrt gegangen. Das konnten die sich leisten. Die Preise sind gefallen von 300, 400 Mark für eine kleinere Kreuzfahrt auf dem freien Markt auf 50, 60, 70 Mark bei Kraft durch Freude. Das hatte zumindest kurzfristig einen enormen Propagandaeffekt.
Das größte Pauschaltourismusprojekt der Nazis, das KDF-Seebad auf Rügen, später ProRa genannt, blieb unverendet. Eine wahre Urlaubsmaschine sollte da entstehen.
Das passte auch genau in die Zeit. Nicht? Es ist auch die Zeit, wo der Computer erfunden wurde, ein fordistisches Denken. Ja? Und da hat man eben auch gedacht, man müsse fordistisch reisen. Deshalb gab es einen Reiseboom, also die Zahl der Touristen oder die Reiseintensität, wie man fachmännisch sagt, hat sich in der NS-Zeit ungefähr verdoppelt. Es ist ja ein Wort damals entstanden, nicht durch Zufall, Reisefieber.
Reisefieber, Reiseschreck, die sind da und dir zu gestreckt. Schade, gerade heute haben die sich schon so sehr auf die Fahrt gefreut.
In keinem anderen europäischen Land erlebte der Pauschaltourismus einen solchen Aufschwung wie im Nazi-Deutschland der 30er Jahre. Das Regime bot dem Volk Urlaubsfreuden, damit es vorbereitet war, um die Strapazen des Krieges besser auszuhalten. Am Ende, 1945, reisten die Menschen nicht mehr, sondern flohen oder wurden vertrieben. Ein neues Zeitalter fröhlichen Reisens war in weite Ferne gerückt, scheinbar.
Goethe ist nach Italien gefahren und seitdem ist es geradezu eine Art künstlerische oder literarische Mode geworden, nach Italien zu gehen. Nun, heute ist das ja anders. Heute fährt man mit Hilfe eines Reisebüros, macht eine Gesellschaftsreise, nicht wahr?
1951 berichtet eine junge Frau im Radio von ihrer Pauschalreise nach Italien.
Was haben Sie da eigentlich für Erfahrungen gemacht?
Ja, also wir waren 120 Personen.
Ja, du lieber Gott, auf einem Haufen beieinander.
Nein, also Führungen wurden in Gruppen von ca. 20 Personen gemacht. Mhm. Ich habe mir die Italiener überhaupt so auf jedem Schritt und Tritt singend und sehr temperamentvoll vorgestellt.
Ah, ja,
temperamentvoll.
Ja, ja, ja. Wie haben Sie da persönliche Erfahrungen gemacht?
Zum Beispiel in Florenz auf dem Bahnhof, da ging es sehr, sehr rege her. Mhm. Es war ein Stimmengewirr und dergleichen, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe.
Wenn bei Capri die rote Sonne mehr versieht.
Nach den Capri-Fischern ist Capri genannt, oder?
Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich.
1956 kostete eine Woche Adria-Urlaub bei der Touropa 347 Mark. Billig war das nicht. Für Normalverdiener mindestens ein voller Monatslohn. Pauschalreisen waren denn auch nicht typisch für die Nachkriegszeit.
Einmal diese Konnotation mit den KDF-Horden, das war ja auch was unangenehm Proletarisches, damit wollte man nichts zu tun haben. Es war gleichzeitig etwas, was mit der Nazi-Herrschaft assoziiert war, damit wollte man teilweise auch nichts mehr zu tun haben. Also sind die Leute wieder auf eigene Faust, in Westdeutschland wohlgemerkt, verreist. Die Pauschalreisequote sank so auf 10% ungefähr. Und der zweite Grund ist allerdings das Wirtschaftswunder, was in Deutschland ganz stark einherging mit einer Automobilisierung. Die Ikone schlechthin, der Volkswagen Käfer, der hat es den Menschen ermöglicht, individuell wieder zu verreisen.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre.
Heute am 25. Juni 1960. Erleben wir bereits den vorfristigen Stapellauf unseres Urlauberschiffes.
Auch in der DDR war es bald möglich, touristische Auslandserfahrungen zu machen.
Schon heute,
theoretisch,
blicken Millionen arbeitende Menschen Westdeutschlands zu uns. Sie möchten sich ebenso wie die Arbeiter der Deutschen Demokratischen Republik in Ferienheimen und auf Urlauberschiffen mit ihren Familien erholen. Die in Westdeutschland nur den 8000 Millionären und anderen Kapitalisten vorbehalten sind.
Immerhin 280.000 DDR-Bürger gingen bis 1990 auf Kreuzfahrt. Ein Platz auf den drei Urlauberschiffen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes blieb allerdings nur verdienten und linientreuen Arbeitern und Bauern vorbehalten. Oder vielleicht auch besonders beziehungsreichen.
Genosse Direktor, ich melde Ihnen, das FDGB-Urlauberschiff ist klar zum Stapellauf.
Dankeschön.
Es gibt einen Vogel.
Anfang der 80er Jahre gab es in der Republik 680 FDGB-Ferienheime mit 130.000 Betten. Für alle reichte das natürlich nicht. Durchschnittlich alle 5 Jahre bekam man einen der begehrten FDGB-Ferienschecks.
Der Albatros kennt keine Grenze.
Ich werde in unser Ferienobjekt nach Karlshagen reisen, an die Ostsee. Ich habe 100 Mark bezahlt. Für diese 14 Tage, da ist die Übernachtung, da ist die volle Verköstigung mit einbegriffen und so weiter. Ich glaube, da übt sich ein Kommentar, weil es für jeden verständlich ist, dass hier eben der Betrieb noch einen beträchtlichen Teil an Mitteln dazu zahlen muss, um mir eben diese 14 Tage Urlaub zu gewähren.
Dort in Copacabana, da wandern Gedanken.
Doch billig wurde der Urlaub bald auch in Westdeutschland. Familie Degner buchte 1970 ihren ersten Pauschalurlaub.
Damals Neckermann oder TUI, ich weiß nicht, ob damals schon TUI gab. Ne? Ja, ich wollte in wärmeres Klima. Deutschland war mir zu kalt. Da ging mir ein Reisebüro, so ein Tabakverkäufer oder Lottoscheinannahme, ne? Der hatte ein Reisebüro. Da haben wir zwischendurch wurde der Bediente in den Katalog reingesehen. Ne? Und da wurde das Datum festgelegt und dann ging er runter.
Ja, da musste der aber noch recherchieren, wann denn ein Flug ging und ob noch Plätze frei waren. Das ging nicht mit dem Computer. Ging dann damals alles per Telefon und Bleistiften.
Noch nie war Ihr Flugurlaub so preiswert wie 1968. Verlangen Sie deshalb den großen Frühlings-Sommer-Prospekt von LUR Neckermann. Neckermann Flugreisen mit Condor Flugdienst.
Die sind ja dann zur selben Zeit in den 60er Jahren auf den Markt gedrungen, Neckermann und Quelle. Und daher auch die Bezeichnung, die Neckermänner. Da kam der Druck ja von branchenfremden Veranstaltern, eben von Versandhäusern. Und die nutzten genau das aus, diese neue Technologie mit den Flugzeugen. Und dann kam Ende der 60er, um 1970, diese Großraumflugzeuge auf. Und die revolutionierten den Reisemarkt eben nochmal. Nun war es deutlich billiger, mit dem Jumbojet nach Malle zu fliegen, als mit dem VW Käfer nach Rimini.
Und mit dem Flugzeug gelangte man jetzt auch über den Wendekreis des Käfers hinaus.
Ich sage, dann geh ins Reisebüro und lass dir was empfehlen. Und dann kam er zurück und sagt, ja, nach Djerba. Ich sage, um Gottes Willen, das ist ja Afrika.
Eine Traumreise in den Orient mit NUR in den Libanon.
Spanisch war die Nacht und rot der Wald.
Aber das eigentliche neue Reiseland für den Charterflugtourismus war Spanien. 70% der deutschen Spanienurlauber reisten in den 70er Jahren pauschal, verglichen mit 30% der Italienreisenden.
Das Franco-Regime war relativ isoliert und es hatte riesen finanzielle Probleme. Und Franco kam auf die glorreiche Idee, die Strände an britische und deutsche Veranstalter bzw. Hotelketten zu verkaufen. Und das war nicht besonders durchgeplant, aber es hat wunderbar funktioniert. Und seitdem haben wir an den ganzen spanischen Mittelmeerküsten diese Freizeitagglomerationen. Ja, Benidorm ist eigentlich eines der ersten von den ganz großen. Das hat eine Skyline wie New York. Ja. Und dann ist eben Mallorca auch ins Visier geraten.
Eine eher entlegene Insel, die bis dahin nicht mehr als ein Geheimtipp für Studienräte war. Die Pauschalreisequote, 1961 noch bei 11%, verdoppelte sich bis 1975.
Sie wissen aus dem Katalog, was auf Sie zukommt. Sie wissen, was Sie für Ihr Geld bekommen. Und das ist jeder dann zu halten, ne? Das war eine einfache Sache.
Sicherheit, dass man ordentlich unterkommt. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, wenn wir da noch rumgereist wären, hätten gesucht.
Zeitgleich mit dem endgültigen Siegeszug der Katalogreise brandete eine neue Welle der Kritik auf. Hans Magnus Enzensberger spöttelte.
Die Firma fädelte für den Touristen die Sehenswürdigkeiten zu einer Route auf und garantierte ihm die Einlösung der Papiere, die ihn dazu berechtigten, ihr zu folgen. Alles war fortan inbegriffen. Die Reise wurde fertig montiert und verpackt geliefert. Das Abenteuer war zum Präparat geworden, bei dem jedes Risiko ausgeschlossen war.
Der Pauschaltourismus wurde für die rebellische Jugend der 60er Jahre zum Symbol für Spießertum und kapitalistisch entfremdeten Umgang mit dem Reiseland. Trampend versuchten junge Leute, den Neckarmännern zu entkommen.
Und so hat es uns auch mal zu einem Fischer gebracht. Der hatte eine kleine Taverne. Da haben wir gefragt, können wir hier bei dir übernachten? Sagte natürlich und hat nur als Gegenleistung gefordert, dass wir ihm am nächsten Tag helfen, seine Netze sauber zu machen.
Doch der gefräßige Massentourismus verleibt sich unermüdlich noch jedes geheime Fischeridyll ein.
Was sich früher aufs Mittelmeer einerseits und auf die Karibik andererseits konzentrierte, das ist heute ein erdumspannender Bikini-Cordon geworden. Es gibt kaum noch so größere Strandareale in den subtropischen Breiten, die nicht massiv touristisch genutzt werden. Überall werden diese Palmen angepflanzt und überall wird also so ein pseudopolynesisches Leben zelebriert. Polynesifizierung der Welt.
Hans Magnus Enzensberger kommentierte die Hoffnungslosigkeit des touristischen Fluchtimpulses so.
Längst hatte sich inzwischen der Sieg des Tourismus als Pyrrhus-Sieg erwiesen. Längst war das Fernweh nach der Freiheit von der Gesellschaft, vor der es floh, in ihre Zucht genommen worden. Die Befreiung von der industriellen Welt hat sich selber als Industrie etabliert. Die Reise aus der wahren Welt ist ihrerseits zur Ware geworden.
Mallorca, Ballermann, Schinkenstraße. Das wurde in den 80er Jahren zum Inbegriff eines zügellosen Pauschaltourismus.
Ja, als Historiker würde ich dazu sagen, mein Gott, das ist doch auch nichts Neues. Ruhpolding war das erste Symbol des Massentourismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war wie Schinkenstraße. Es waren riesige Bierzelte, es gab auch so eine Art Papagallis, die hießen in Ruhpolding Saisongockel, die sich darauf spezialisiert hatten, die Touristinnen abzuschleppen. Es wurde gesoffen bis zum geht nicht mehr. Ruhpolding war eigentlich der Vorläufer vom Ballermann, wenn man so will.
Ausgebeuteten englischen Arbeitern eine Erholung und eine Alternative zum Suff im Pub zu bieten, damit hatte das pauschal organisierte Reisen im 19. Jahrhundert angefangen, bevor die Wachstumskräfte des Kapitalismus die Welt veränderten und die touristisch interessanten Landschaften auf die Bedürfnisse von Reisenden hin ausrichteten.
Ausflug mit Schinkenbrot. Die Geschichte der Pauschalreise. Ein Feature von Christoph Spittler. Sprecher Friedhelm Ptock. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2016.